Das ist unser Herzenswunsch heute Abend, dass wir mit dem Geist Gottes neu gefüllt werden und dein Lob in unserem Herzen ist, aber gleichzeitig auch unser Herz zu einem Lob wird. Lass uns nun gemeinsam die Heilige Schrift öffnen. Wir befinden uns mitten am Anfang eines Studiums, eine neue Predigtreihe. Wir haben eine neue Predigtreihe aus der Apostelgeschichte begonnen mit dem Titel Zeugen Jesu Christi. Nachdem wir letzte Woche die Einführung gehabt haben und verstanden haben, um was es geht, was die Absicht von Lukas war, was unsere Absicht ist mit diesem Studium, setzen wir nun fort und beginnen heute die erste Lektion. Ich möchte von Anfang an sagen, wir werden jedes Mal Handouts haben zum Mitschreiben. Die werden dann auch online gestellt auf der Homepage der Gemeinde im deutschsprachigen Teil. Es gibt auch die PowerPoint, die ihr dann im PDF-Format oben haben könnt. Also für die, die es nicht geschafft haben letztes Mal, ihr könnt gerne nachschauen. Mit Hilfe Gottes und unseren Technikern hinten möchten wir uns auch perfektionieren, dass die Aufnahme möglich ist, sodass ihr auch die Botschaften immer online auch in Audioformat habt. Für heute lasst uns die Heilige Schrift öffnen, Apostelgeschichte Kapitel 2, und wir lesen den Vers 1 bis 13. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 1 bis 13. Bis hier haben wir gesehen, dass Jesus Christus sich den Aposteln gezeigt hat nach seiner Auferstehung, dass Jesus Christus Verheißungen gegeben hat und ihnen gesagt hat, dass sie nicht philosophieren sollen über Zeichen und Momente, die eigentlich nur Gott unterliegen, sondern sie sollen warten, bis Gott ihnen die Verheißung des Vaters schickt, den Heiligen Geist. Und sie haben sich versammelt, Jesus Christus ist zum Himmel, zum Vater emporgehoben worden. Sie gingen zurück nach Jerusalem und dort waren sie alle beisammen. Matthias wurde gewählt durch das Los anstatt von Judas, der sich gehängt hat, kam Matthias, damit die 12 Apostel vollständig waren. Sie beteten, sie wählten einen Apostel, der genauso wie die anderen Aposteln Jesus erlebt hat, Jesus gesehen und gehört hat. Und nun sind sie hier am Tag zu Pfingsten versammelt. Und als der Tag der Pfingsten, ich lese aus der Schlachtübersetzung, sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfallenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Und als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Pater und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens und Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Amen. Vater, ich danke dir für diese Gegenwart heute Abend, die du über uns hast ausgießen lassen. Und ich danke dir für den Lobgesang, für das Gebet, das uns in deine Gegenwart bringt, Herr. Und ich bitte dich nun, dass du dein Wort segnest in unserem Herzen, dass es Frucht bringe und dass wir lernen, auf den Fußstapfen der Aposteln zu wandeln, in der Kraft des Heiligen Geistes, in dem Missionsbefehl Jesu Christi, in dem Heilsplan, den du von Anbeginn, Vater, getan hast. Ich danke dir dafür, dass in dir Kraft und Salbung ist, um uns abzuholen dort, wo wir sind, aber dorthin zu führen, wo du uns haben möchtest, Herr. Mit einem demütigen, bußfertigen Herzen bitten wir dich, Herr. Angefangen von mir bitte ich dich, bearbeite mich, Herr. All meine Kanten, Jesus. All die Dinge, die dich nicht widerspiegeln, Jesus. Forme sie und bearbeite sie, Jesus. Ja, deine Liebe ist groß, aber ich möchte mich in Buße ihr hingeben, damit du Zugang zu mir hast und mich erneuern kannst, befreien kannst. Und dafür lobe ich dich und preise dich und bitte dich, Herr, dass du dein Wort und dieses Studium heute weiterhin segnest. Im Namen Jesu. Amen. Segnet einander. Grüßt einander. Gott segne dich. Gott segne euch. Ihr könnt gerne Platz nehmen und ich bitte meine Assistenten Cosmin und Elias, dass sie das Handout für heute austeilen. Wie ich euch gesagt habe, es wird jedes Mal ein Handout geben, mit dem Zweck, dass ihr Notizen schreibt. Letztes Mal gab es ein bisschen mehr Vorgaben. Dieses Mal, wenn ihr schauen werdet, ist ziemlich viel leerer Platz drinnen. Weil ich möchte, dass ihr euch aufschreibt, was Gott persönlich zu euch spricht. Natürlich könnt ihr auch die Hauptpunkte aufschreiben, die wir auch projizieren werden. Und wir können schon die PowerPoint anfangen, wenn ihr ready seid. Aber wir möchten auch, dass ihr eure Gedanken aufschreiben könnt. Das, was Gott von euch verlangt, was ihr versteht, was Gott zu euch spricht. Auf der Rückseite eines jeden Handouts haben wir das so aufgebaut, dass es einen Bibelvers zum Auswendiglernen gibt. Letztes Mal gab es Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8. Ich werde niemanden jetzt bitten, es auswendig aufzusagen, aber es ist bei der Lektion eine wichtige Stelle. Und ich will euch sagen, wir werden nicht Vers für Vers die gesamte Apostelgeschichte durchlesen, sondern ich werde immer passagenweise Abschnitte zum Zuhause lesen geben und dann aus diesem Abschnitt ein paar Verse nehmen und auf denen werden wir uns dann die Botschaft fokussieren. Deswegen gibt es auf der Rückseite auch immer, was zum Lesen ist. Ja? Also wenn ihr herkommt und glaubt, dass ihr hier die Apostelgeschichte Wort für Wort, Ereignis für Ereignis hört, dann seid ihr fehl am Platz. Wenn ihr nicht eure Hausübung macht und zu Hause auch lest und nachdenkt, wird euch das nicht sehr viel helfen. Ich möchte hier nicht nur eine Predigtreihe durchboxen, sage ich ehrlich, ich habe Besseres und Leichteres zu tun, als mich da intensiv vorzubereiten und wirklich da tief hineinzugehen. Aber ich möchte, dass wir gemeinsam geistlich wachsen und zu Zeugen Jesu Christi werden. Ich bitte euch langsam, dass wir in die Ruhe kommen. Ich habe auch hinten ein paar Schlüsselwörter aufgeschrieben und das ist meine Empfehlung. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, nehmt euch verschiedene Farben für jedes Schlüsselwort und unterstreicht das Wort in der Farbe, die ihr entschieden habt, es zu unterstreichen. Das wird euch helfen, einen Überblick, ein Gesamtverständnis über das Wort zu bringen. Die größten Irrlehren, die es in der Kirche gab, gibt und geben wird, werden von Menschen gemacht, die sie aus der Bibel nehmen. Die größten Fehler in unserer Lehre geschehen aufgrund von Leuten, die Bibel nehmen, einen Vers nehmen und den alleine, aus dem alleine ein Dogma machen, ohne die gesamte Bibel zu respektieren. Wir können über den Heiligen Geist nicht einen Vers nehmen, unseren Lieblingsvers und daraus unsere Theologie über den Heiligen Geist zu machen. Wir müssen die gesamte Bibel nehmen und sehen, was die gesamte Bibel, das gesamte Wort Gottes sagt. Deswegen, wenn wir herausfinden möchten, wie der Heilige Geist die Urgemeinde der Apostel bewegt hat, müssen wir alle Aspekte, wo der Heilige Geist vorkommt, sehen. Wenn wir über das Gebet was herausfinden wollen, reicht nicht, den Bibelvers zu nehmen, wo du sagst, wenn du glaubst, bekommst du alles, was du von Gott verlangst. Weil du wirst dich vielleicht zu Tode glauben und du wirst nicht bekommen, was du willst. Weil es ist nicht nur dein Glaube, der zählt, damit das Gebet erhört wird, es ist auch Gottes Wille, der zählt, wenn wir nach seinem Willen bitten. Und so weiter und so fort. Ich mache jetzt keine lange Einführung. Aber das sind Wörter, die wichtig sind. Kontakte, wie gesagt, wo ihr Informationen finden könnt. Und es gibt immer Fragen zum Diskutieren, wenn wir Zeit haben, nachdenken und beten, die ihr über diese 2 Wochen bis zum nächsten Mal mitnehmen könnt. Ich lege es euch nahe ans Herz. Wir wollen nicht nur darüber lernen, was ein Zeuge Jesu Christi ist, wir möchten es auch werden. Der Herr möge uns helfen dazu. Gut. Nun, es ist jetzt Zeit, dass wir anfangen und wir schauen uns den ersten Teil an. Und wir haben herausgefunden, dass die Apostelgeschichte nach dem Bibelvers, den ich euch zum Auswendiglernen gegeben habe, aufgebaut ist. Und zwar nach Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, wo Jesus sagt, ihr werdet eine Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist über euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, und bis ans Ende der Welt. Und die Apostelgeschichte kann so aufgebaut werden. In den ersten Etappen Jerusalem, Kapitel 1 bis 7, Judäa und Samaria, Kapitel 8 bis 12 und bis ans Ende der Welt, Kapitel 13, 28. So bauen auch wir unser Studium auf und versuchen, aus jeder Etappe zu lernen, was wir über das Zeuge Jesu Christi sein lernen können. Heute widmen wir uns dem ersten Teil und nach der Einführung schauen wir uns heute an, aufgrund nach der Einführung Lukas, Kapitel 1 mit 4 von 2 bis 13, schauen wir uns jetzt die Grundvoraussetzungen und die Zurüstung der Zeugen an. Gut, Grundvoraussetzungen. In der Antike, als dieses Wort von den Aposteln verwendet wurde, gab es ein ganz klares Verständnis über das, was Zeuge bedeutet. Zeuge bedeutet Martus im Griechischen und die unter euch Rumänisch kennen, wissen, dass es im Rumänischen sehr ähnlich ist. Martor. Von dort kommt das Wort. Es kommt sehr oft im Neuen Testament vor und von den meisten Malen, wo es vorkommt, ist die Apostelgeschichte diejenige, wo wir es verwenden. Aber es hat zwei Bedeutungen gehabt und die Leute haben zwei Dinge verstanden. Es hat einerseits die Bedeutung gehabt, Zeuge einer Gegebenheit, einer Tatsache zu sein, oder eine Person oder eine Beziehung aus eigener Erfahrung heraus gut zu kennen. Und aus dem heraus kannst du einfach dann vor Gericht zum Beispiel Zeugnis abgeben. Aber es hat auch eine zweite Bedeutung gehabt und auch noch bis heute, das ist wichtig, um das zu verstehen, weil Lukas verwendet beide Aspekte. Es bedeutet, Zeuge einer Wahrheit, einer Überzeugung zu sein, hinter der du stehst und an die du wirklich glaubst. Nun, Lukas hat beides verwendet und wenn wir uns die Apostel anschauen, und ich werde euch auf die Homepage ein extra Dokument drauf geben, ich habe dieses Wort Zeuge studiert, wie es im Alten Testament verwendet wurde, was es bedeutet, im Alten Testament Zeuge zu sein, im Neuen Testament für uns, aber wir haben jetzt nicht die Zeit, das Ganze so detailliert zu machen, aber ich werde euch ein Dokument hochladen, wo es für die Interesse gibt, mehr Informationen darüber gibt. Nun, die Aposteln waren Zeuge einer Gegebenheit und Tatsache und auch einer Person. Sie waren Zeuge des Todes und der Auferstehung Jesu Christi. Und in einer Stelle in Apostelgeschichte, und ich hoffe, ihr habt so die Bibel mit, weil wir werden heute ein bisschen blättern, Kapitel 10 mit Vers 40 bis 41 steht folgendermaßen. Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nach seiner Auferstehung und seinem von den Toten. Die Aposteln sagen hier, dass sie Zeugen waren, sie waren dort Augenzeugen, sie waren dabei, sie haben mit Jesus gegessen und getrunken. Sie haben den Tod, einige von ihm, miterlebt und die Auferstehung Jesu Christi haben sie alle erlebt und sie waren auch Teil dessen. Matthias, der als 12. Apostel dazugewählt wurde, wie ihr im ersten Kapitel gelesen habt, wurde durch diese Kriterien auserwählt. Einer soll gewählt werden statt Judas, der auch mit uns dabei war. Von Anfang an, als Jesus angefangen hat zu predigen in Galiläa, bis zu seinem Tod und Auferstehung miterlebt hat, Augenzeuge war. Und die Aposteln waren nun gesendet, dass sie die Heilsbotschaft, diese Botschaft, diesen Missionsbefehl Jesu weitergeben. Und wir lesen hier weiter. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und Toten ist. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Gott hat diesen Jesus Christus erwählt, dass durch ihn das Heil kommt, dass er die Welt eines Tages richten wird und alle, die an ihn glauben, ihn aufnehmen, bekommen die Vergebung der Sünden und die Beziehung mit Gott, die gute Botschaft, das Evangelium. Sie bezeugen das. Und das war die Berufung der Aposteln. Nun, waren nur die Aposteln berufen, Zeugen Jesu zu sein? Nein, wir verstehen, dass diese Berufung für uns alle gegeben ist. Und es gibt eine Berufung aller Gläubigen, Zeugen zu sein. Und nun, genauso wie der Aposteln, sind wir und müssen wir Zeugen einer Gegebenheit, einer Tatsache sein, Zeugen einer Person, einer Beziehung, aber auch Zeugen einer Wahrheit, einer Überzeugung. Naja, es gab nur sehr wenige, die das Privileg wirklich hatten, den Tod und die Auferstehung Jesu persönlich mitzuerleben, Jesus persönlich auf der Erde zu sehen, mit ihm zu essen und zu trinken. Es gibt nur ein paar wenige. Dennoch müssen wir dieses Kriterium erfüllen, um Zeugen sein zu können. Und wie glaubt ihr, kann das geschehen? Wie ist das möglich? Du kannst vielleicht den Tod Jesu Christi und die Auferstehung nicht persönlich erlebt haben, aber die Auswirkungen seines Todes und seiner Auferstehung im eigenen Leben erleben. Diejenigen, die an Jesus Christus glauben, erleben durch seinen Tod und seine Auferstehung den Tod gegenüber der Welt und die Auferstehung zu einem neuen Leben. Wir haben sie unsere Zeugnisabende. Ja? Unsere Zeugnisabende sind nicht einfach Momente, um die Zeit aufzufüllen, sondern um zu sehen, dass das, was wir predigen und was wir hier singen und zu dem, den wir beten, lebendig ist und er ist wahrhaftig und er wirkt wirklich. Einerseits möchten wir lernen, was es bedeutet, Zeugen zu sein. Andererseits haben wir auch Zeugnisabende, um zu hören, was Zeugen zu sagen haben. Nun, wir müssen Zeugen sein, dass Jesus uns im Leben gewirkt hat, uns erneuert hat und wir haben ihn erlebt dadurch, dass er uns persönlich getroffen hat. In der ganz persönlichen Art und Weise. Und wir müssen Zeugen der Wahrheit sein, des Evangeliums. Und zwar dieses Evangelium, das uns verändert hat, das uns zu neuen Menschen gemacht hat und von dem wir überzeugt sind, dass es auch andere Menschen verändern kann. Dass Gott mich und dich geliebt hat, aber genauso die anderen Menschen liebt. Platz für alle ist. Und wir die Verantwortung haben, es weiterzugeben. Nun zusammengefasst, was ist die Voraussetzung, ein Zeuge Jesu Christi zu sein? Es kann nur jemand ein Zeuge Jesu Christi sein, der erstens Jesus persönlich kennt, ein Treffen mit ihm gehabt hat, der Jesu Wirken erlebt hat und verändert wurde und jemand, der das Evangelium, diese Botschaft, die ihn verändert hat, aus ganzem Herzen glaubt und weitergeben möchte. Nun, das ist die Voraussetzung, die wir in der Bibel sehen, um ein Zeuge Jesu Christi zu sein. Ohne dem geht es nicht. Das ist die Grundlage. Und das müssen wir haben und das müssen wir in unserem Herzen glauben. Was das anbelangt, möchte ich noch sagen, meine Frau Sonja hat mir geholfen, ein bisschen zu verstehen, rechtlich, wie es im Rechtsstaat Österreich ausschaut mit der Position des Zeugen. Weil jeder von uns kann einmal ins Gericht gerufen werden, um auszusagen, Zeuge zu sein. Und was ganz Interessantes steht dort in der Aussage darüber, und zwar steht dort, unterscheiden Sie bei Ihrer Aussage strikt, was Sie sicher aus eigener Wahrnehmung wissen, von allen anderen Dingen, die Sie etwa von Hören sagen wissen, was Sie nur vermuten oder was Sie gar nicht wissen. Das ist für die Beweiskraft einer Aussage entscheidend. Ein Zeuge kann nicht jemand sein, der von Hören sagen etwas erlebt hat, der etwas vermutet. Er muss sicher sein, aus der eigenen Wahrnehmung heraus diese Dinge überzeugt sein, damit seine Aussage Kraft hat. Und was noch interessant war, was ich da gelesen habe, ist, bedenken Sie bitte immer, dass Ihre Aussage für das Gericht oft das einzige Beweismittel zur Wahrheitsfindung ist. Das bedeutet, geistlich gesehen, dass unsere Aussage vielleicht für den Menschen, der im Dunkeln tappt, vielleicht der einzige Beweis ist, vielleicht das einzige Mittel ist, damit dieser Mensch die Wahrheit findet. Wir müssen Jesus Christus und sein Wirken erlebt haben, nicht aus Hörensagen, sondern auf eigene Haut, im eigenen Leben, um authentische Zeugen sein zu können. Und wir haben das Mandat, diese Botschaft weiterzugeben, weil Menschen darauf angewiesen sind, die Wahrheit zu finden. Vielleicht bist du die einzige Möglichkeit, dass dein Kollege, dass dein Freund, dass dein Nachbar, dass dein Familienangehöriger die Botschaft Jesu Christi und die Wahrheit erfährt. Wir schauen uns jetzt weiterhin die Zurüstung an. Mit was werden wir zugerüstet und was sehen wir hier in diesem Text, dass Gott den Menschen, den Jüngern gegeben hat, damit sie Zeugen Jesus sind? Es gibt eine Grundvoraussetzung, aber sie waren noch nicht bereit jetzt. Sie haben all das erlebt, aber sie waren noch nicht zugerüstet. Sie waren noch schwach, sie waren noch ängstlich und es musste was geschehen. Und zwar, es musste das kommen, was Jesus den Beistand nannte. Den Beistand nannte. Wir werden ein bisschen heute Abend, und ihr könnt euch das schon markieren, Johannes 14 und Johannes 16 anschauen. Und hier steht über den Beistand Folgendes. Jesus sagt, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weise zurück, ich komme zu euch. Wir brauchen für den Dienst, Zeugen Jesu Christi zu sein, einen Beistand, der auch Parakletus genannt wird. Jemand, der gesendet wird, um uns zu helfen. Jemand, der von Jesus geschickt wird, um uns zu helfen, dass wir Zeugnis bringen. Nun, hier geht es um einen ganz wichtigen und separaten Bestandteil des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt im Leben eines Gläubigen von Anfang an. Aber hier spricht Jesus über ein Kommen, eine Manifestation des Heiligen Geistes, nachdem er zum Vater geht. Seine andere Etappe des Wirken des Heiligen Geistes. Es ist eigentlich das, was wir dann in der Apostelgeschichte Kapitel 1 lesen und Jesus als die Verheißung des Vaters nennt. Er sagte Folgendes, und zwar: Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Es ist die Verheißung des Vaters, die gesandt wird, den Beistand, wo Jesus sagt, denn der Vater euch senden wird in meinem Namen, Johannes 14, 26. Jesus war mit den Jüngern, er war von den Toten auferstanden und er sagt, ich weiß, dass ihr traurig seid, aber es ist von eurem Nutzen, dass ich gehe, weil wenn ich gehen werde, dann sende ich euch den Beistand, den Heiligen Geist. Er wirkte schon, er arbeitete schon, aber in dieser Form der Verheißung, des Beistandes, war er noch nicht gesendet. Die Gemeinde war nicht bereit, den Missionsbefehl zu erfüllen und zu befolgen, bevor sie nicht mit dem Heiligen Geist getauft waren. Ihr werdet eine Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist kommen wird, über euch kommen wird, die Geistestaufe, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Es war eine Grundvoraussetzung. Und wisst ihr, ich sehe mal im Neuen Testament, manche sehen das als Abwesenheit dieser Tatsache. Ich sehe es als Normalität. Und zwar, es ist im ganzen Neuen Testament zu sehen, dass eine gewisse Normalität der Geistestaufe existiert. Der Gedanke, Christ zu sein, konnte nicht getrennt werden von der Tatsache, im Heiligen Geist getauft zu sein. Es war eine normale Kontinuität, von Jesus berufen zu sein, ein Zeuge zu sein, ihn persönlich erlebt zu haben, seine Botschaft zu verstehen, im Heiligen Geist getauft zu sein und dann hinauszugehen und Zeuge zu sein. Das Kommen des Heiligen Geistes ist hier gemeint als Zurüstung, und zwar in Form der Geistestaufe. In Form der Geistestaufe. Das ist gemeint mit der Zurüstung und das hat Jesus Christus hier besonders fokussiert, bevor er zum Himmel, zum Vater gefahren ist. Das war sein großes Augenmerk, dass die Jünger in Jerusalem bleiben und dass sie das erfüllen, was Jesus ihnen befohlen hatte. Warum brauchen wir die Zurüstung? Warum brauchen wir die Zurüstung? Die Jünger waren doch auch schon bekehrt, sie haben auch schon geglaubt, sie waren auch schon Teil der Gemeinde. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ich brauche nicht die Geistestaufe. Es ist nicht nötig, dass ich im Heiligen Geist getauft werde. Es ist nicht nötig. Was hat das zu tun? Aber wir sehen einfach in der Apostelgeschichte, dass sie hier beginnt. Dass das Zeugesein hier beginnt. Und vielleicht muss ich und vielleicht musst du und wir in unserem Grunddenken ein wenig die Geistestaufe neu überdenken. Vielleicht müssen wir neu überdenken, warum sie Gott gesandt hat. Wir sehen, es gibt Statuinse. Es gibt Gebetsabende in der Gemeinde. Und wir beten und wir sind dabei und wir werden im Geist getauft oder wir beten danach, wir wünschen es uns, aber oft haben wir nicht wirklich die Ahnung, warum brauche ich sie eigentlich überhaupt? Und weil wir nicht wirklich wissen, wozu wir sie brauchen, bitten wir sie oft falsch und verstehen es auch falsch, damit umzugehen. Und es gibt Christen, die im Heiligen Geist getauft sind und sind genauso wie vorher. Es hat sich nicht verändert im Leben. Sie reden einer Sprache, die sie nicht kennen, sitzen in der Gemeinde, glauben an Prophezeiungen, erwarten, dass viele Leute oft für sie prophezeien, aber mehr bedeutet das nicht für sie. Um zu verstehen, wozu der Heilige Geist gegeben wurde und wozu die Geistestaufe da ist, müssen wir unsere vorgedachten Systeme auf die Seite geben und das Wort Gottes zu uns reden lassen und uns neuen Wind geben. Mein Professor hat immer so gesagt in der Uni, richtiges Bibelstudium ist nicht dann, wenn du die Bibel studierst, sondern dann, wenn du die Bibel dich studieren lässt. Wenn wir zur Bibel gehen und wir schon wissen, was sie uns sagen soll, und du die Ideen und die Verse rauspicken, die unser Bild bekräftigen, gehen wir das Ganze falsch an und können uns mit der Bibel in der Hand verirren. Wenn du zur Bibel gehst, auch wenn du schon das Buch 20 Jahre lang gelesen hast, musst du deine Gedanken, dein Netzwerk an Verständnis auf die Seite geben und die Bibel dich korrigieren lassen. Auch wenn du schon 20 Jahre lang glaubst, dass das bedeutet und so ist. Ansonsten wirst du immer wieder der Bibel dein Muster aufsetzen und niemals dich von Gott korrigieren lassen und wachsen können. Das zählt auch in diesem Gebiet. Der Heilige Geist möchte uns in erster Linie in der Wahrheit leiten. Er will uns in der Wahrheit leiten. Was ich damit meine, ist einerseits, er will uns eine Weisheit geben, um Verständnis für die Wahrheit zu haben. Und wir bleiben, wie gesagt, in Johannes Kapitel 14 mit Vers 26, wo hier steht, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, sagt Jesus, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Kapitel 16, Vers 12, beginnend. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die gesamte Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Jesus sagt, es wird der Heilige Geist kommen. Es geht hier um die Geistestaufe. Wenn ich gehe, in diesem Kontext, wenn ich gehe und euch den Beistand sende, diesen Geist der Wahrheit, wie er genannt wird, er wird euch erinnern, an was ich euch gelehrt habe und wird euch Verständnis für die Wahrheit geben. Nun, wir brauchen den Heiligen Geist, um erst einmal die Botschaft und die Wahrheit Jesu Christi zu verstehen. Auch das Zukünftige ist hier angesprochen. Manchmal ist auch das Prophetische dabei. Aber merkt ihr, wie der Geist, Heilige Geist hier genannt wird? Geist der Wahrheit. Aber er will uns nicht nur den Kopf groß machen, dass wir alle gute Theologen sind, die gutes Verständnis haben über das, was Gott macht. Nein, es geht auch um die Kraft, in der Wahrheit zu leben. Das heißt, der Geist der Wahrheit will uns leiten in der Wahrheit, sie zu verstehen, aber auch sie zu leben. Und der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, mit Vers 27, dass die Salbung, die er euch gegeben hat und die in euch bleibt, sie wird euch lehren. Und wie sie euch gelehrt hat, bleibt in ihm. Dieses bleibt in ihm bedeutet, im Muster und im Leben Jesu Christi zu bleiben. Das heißt, der Heilige Geist, wenn er kommt, dann gibt er uns Verständnis für die Wahrheit, aber auch die Kraft, diese Wahrheit zu leben. Und ich freue mich über das Gebetsanliegen, das gebracht wurde, ja, über die Waffenrüstung Gottes durch Florin. Wir können nicht einen geistlichen Kampf mit menschlichen Methoden kämpfen. Gott hat das gewusst und hat uns gesagt, ihr habt nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, darum kämpft ihr nicht mit Fleisch und Blut gegen das. Ihr habt gegen geistliche Dinge zu kämpfen, darum gebe ich euch eine geistliche Waffenrüstung. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns vorbereiten möchte und uns leiten möchte. Nun, der Heilige Geist, wir brauchen ihn auch noch, weil er ist derjenige, der uns Freimut schenkt. Schaut auf die Aposteln, wie ängstlich sie waren. Der Petrus. Petrus, in der Nacht, wo Jesus verurteilt wurde, hat er ihn dreimal verleugnet. Vor ein paar Frauen, die dort anscheinend Dienerinnen waren. Dreimal hat er verleugnet. Und jetzt werdet ihr bald sehen, haben wir fast ein ganzes Kapitel, wo er vor Leuten steht, vor Lehrern steht, vor Leuten aus aller Welt und stark predigt und voller Freimut sagt, was Jesus ihm befohlen hat. Kleiner Unterschied, oder? Hat Petrus einen Coaching-Kurs gemacht? Hat er einen Maxwell schönen Rhetorikkurs gemacht? Ist auch gut, sowas zu machen, aber nein, es war der Heilige Geist dort. Er hat Freimut geschenkt. Und weißt du was? Vielleicht bist du introvertiert und sagst, Mensch, ich traue mich niemals, meinen Kollegen was zu sagen oder Zeuge zu sein. Es geht nicht um dich, es zu können. Es geht darum, dass du den Heiligen Geist in dir hast und er tut es in dir. Nun, meine Frage ist, wenn ich im Heiligen Geist getauft bin, aber ich habe keinen Freimut, ist ein Problem bei mir, oder? Weil schaut hier, was geschehen ist. Und apropos Geistestaufe. Es kommt niemals in der Bibel vor, in der Apostelgeschichte, dass die Aposteln zu Pfingsten im Heiligen Geist getauft wurden und dann sagen, hey, ich wurde getauft im Heiligen Geist. Es scheint, dass für sie die Geistesfülle und im Heiligen Geist gefüllt zu werden, ein permanentes Trachten war. Und wir sehen in Kapitel 4 mit Vers 29, dass sie folgendes Gebet sprechen. Es war schon die Verfolgung im Gange, es war schon ein gewisser Druck gegen die Gemeinde und sie haben sich jetzt versammelt und sie haben ihre Stimme zu Gott erhoben. Das ist nach Pfingsten, ja. Und sie sagen hier, und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit allem Freimut zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Es kam der Heilige Geist, sie wurden erfüllt im Heiligen Geist und Freimut war der Effekt. Der Heilige Geist schenkt Freimut. Aber oft, weil wir das Ganze falsch angehen und es nicht als eine Zurüstung zum Zeugesein sehen, ich meine jetzt die Geistestaufe, bekommen wir nicht das, was wir eigentlich brauchen, den Freimut. Seht ihr, wie genau sie beten, Herr, gib uns Freimut, um dich zu verkündigen, und sie bekommen Freimut? Schenke uns deine Gnade, es kommt der Heilige Geist und er kommt und er schenkt Freimut. Einerseits wissen wir, dass wenn der Heilige Geist kommt, ein Zeichen, das sichtbar ist, ist die Zungenrede und wir glauben das. Aber auch die Heiligung. Wenn jemand glaubt, er ist im Heiligen Geist getauft und er spricht in Zungen, aber sein Leben wird nicht geheiligt, habe ich ein großes Fragezeichen, was diese Geistestaufe anbelangt. Wenn der Heilige Geist dein Leben nicht heiligt, habe ich ein Problem mit dieser Aussage, dass du im Heiligen Geist getauft wurdest. Der Heilige Geist heiligt, weil er in seiner Grundessenz heilig ist. Und er will uns heilig machen, weil unser Vater heilig ist und er will, dass seine Kinder auch heilig sind. Deswegen gibt er den Heiligen Geist, damit sie heilig werden. Der Heilige Geist will uns heilig machen, aber er will uns auch den Freimut schenken. Den Freimut, um ihn zu bezeugen, um ihn zu verkündigen. Nun, der Heilige Geist, wir brauchen ihn auch noch, weil er führt uns im Zeugnis geben. Er will uns führen im Zeugnis geben. Nun, wir müssen echt einsehen, dass wir unfähig sind, aus eigener Kraft das zu tun. Du kannst jemanden, der Theologie studiert hat und die Bibel auswendig kennt, hinausschicken auf die Straße und der wird schnell zurückkommen und flüchten und sagen, weißt du was, das ist nicht mein Gebiet. Weil es ist das Gebiet vom Heiligen Geist. Niemand, auch nach 20 Jahren Mission und Evangelisation, kann sagen, ich bin so gut. Ich habe es hier in der Hosentasche, ich evangelisiere hier den Atheisten, hier den Satanisten, meinen Kollegen. Nein, es ist eine Sache des Heiligen Geistes. Und der Christ, der im Heiligen Geist getauft ist, weiß, dass er von ihm abhängig ist. Und zwar, der Heilige Geist will uns führen im Zeugnis geben und er will uns Leitung im Sprechen schenken. Er will uns Leitung im Sprechen schenken. Und Lukas 12, mit 11 bis 12 spricht Jesus und er spricht über die Zeit der Verfolgung. Leute, es wird die Zeit kommen, wenn sie euch führen werden vor Synagogen und vor Gerichten und ihr werdet aussagen müssen. Aber wisst ihr was? Macht euch keine Gedanken, kein Kopfzerbrechen darüber, was ihr sagen werdet, um euch zu verteidigen, um euren Glauben zu verteidigen, um eure Handlung zu verteidigen. Weil in dem Moment, sage ich euch, wird euch der Heilige Geist geben, was ihr sagen sollt. Deine Rhetorik interessiert Gott nicht. Es ist schön, dass du gut reden kannst und dass du allein überzeugen kannst. Aber wenn es um geistliche Dinge geht, das Evangelium zu verkündigen, Mensch, da brauchst du geistliche Autorität und die hat nur der Heilige Geist. Du brauchst ein Sprechen, das vom Heiligen Geist geleitet ist. Aber du brauchst auch ein Handeln, das vom Heiligen Geist geleitet ist. Und wir sehen es in der Apostelgeschichte, haufenweise Leute, die vom Heiligen Geist geleitet wurden, Zeugnis zu geben. Wir haben einen Philippus in Apostelgeschichte Kapitel 8 mit Vers 10. Ihr kennt die Geschichte. In Samaria war die große Erweckung und auf einmal Gott Filmriss. Weißt du was? Der Engel kommt zu ihm und sagt ihm, hey, du gehst in die Wüste. Was? Hier ist Evangelisation, das Stadion ist voll, Leute bekehren sich, die Apostel sind gekommen und haben ein paar Leute berührt und wurden im Heiligen Geist gekauft. Und du kommst und schickst mich in die Wüste. Mensch, Filmriss. Das gibt's nicht, falsche Abteilung. Nein, aber er kommt und er leitet ihn, dass er in die Wüste geht. Und Vers 29, da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Denn im Wagen war ein Kämmerer aus Äthiopien. Er kam aus Jerusalem, suchte Gott, fand eine Schriftrolle, verstand aber Bahnhof aus der Schriftrolle. Und Gott hat gewusst, dass sein Herz bereit war, aber er hat jemanden gebraucht, der ihm hilft. Philippus hätte es nie verstehen können in Samarien, dass der Typ jetzt irgendwo auf dem Highway 101 nach Damaskus in der Wüste ist und dass es ihm gehen soll. Aber der Engel hat ihn geschickt und der Geist hat ihm gesagt, was er tun soll. Und aufgrund dessen ist er gegangen und wurde geleitet, punktgenau diesen Menschen zu führen. Ich weiß nicht, welchen Typ von TomTom du hast, welches GPS du am Handy hast, aber wenn es darum geht, ein Zeuge Jesu Christi zu sein, ist der Heilige Geist besser. Er ist der beste GPS in der Leitung. Und wenn du und ich sensibel sind, uns leiten zu lassen, oh, wir werden so viele Sachen erleben. So genau sehen, wie Gott uns leitet, wenn wir das zulassen. Ein anderes Beispiel, Hananias. Saulus, Jesus begegnet Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Und jetzt ist er in Damaskus, versteht nicht, was passiert ist und wartet. Und Hananias, sagt uns hier Kapitel 9, Vers 10, hat eine Vision und der Herr spricht zu ihm. Ananias, er sprach, hier bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und er hat ein Gesicht und seinen Mann Ananias und so weiter. Mensch, der Heilige Herr sagt ihm sogar den Namen der Gasse. Und da geht es sogar noch einen Schritt weiter. Dein GPS kann dir sagen, welche Straße du gehen sollst, aber dein GPS wird dir niemals sagen, wer in dem Haus wohnt. Der Heilige Geist weiß sogar, wo er hingehen soll und schickt ihn genau dorthin und sagt ihm sogar, wie der Bewohner im Haus heißt. Und er geht ganz genau hin und Saulus wird getauft und Saulus kann wieder sehen und die Mission beginnt. Petrus, Apostelgeschichte Kapitel 10, er ist hungrig am Dach und er betet. Auf einmal kommt er in Entzückung, in Ekstase, der Geist kommt, er hat eine Vision mit dem Tischtuch, es kommen allerlei unreine Tiere hinunter und eine Stimme sagt, nimm, schlachte und iss. Und er, nein, Herr, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Und weil alle guten Dinge drei sind, wird das dreimal wiederholt. Und er hat keine Ahnung, was es geschieht. Er hat keine Ahnung, was passiert. Und auf einmal in Vers 9, während nun Petrus über das Gesicht, über diese Vision nachdachte, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Darum steh auf, steig hinab und zieh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Und er kommt in das Haus von Cornelius, punktgenau, und er empfängt den Heiligen Geist, er und sein Haus, und die Tür für die Heiden wird eröffnet, dass Jesus Christus auch diese Menschen liebt. Gott leitet so genau und wir brauchen den Heiligen Geist, um im Zeugnis geben geleitet zu werden. Es ist zu wenig zu wissen, dass wir Zeugnis geben müssen. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir wissen, wie wir reden sollen, welche Wörter wir verwenden sollen. Und wir brauchen den Heiligen Geist, um geführt zu werden im Zeugnis geben. Ich weiß, Beispiele aus dem eigenen Leben verwendet man normalerweise nicht, aber weil das so sensibel ist und weil hier so viel allerlei Geschichten erzählt werden, möchte ich ein paar aus meinem Leben erzählen. Ich will euch damit nicht sagen, dass ich gut bin. Ich bin noch so weit weg von dem, was es bedeutet, ein Zeuge Jesu zu sein. Aber einige Dinge aus meiner Vergangenheit motivieren mich, Gott mehr zu suchen. Ich war in Rumänien, nicht in Rumänien, es war, glaube ich, in Serbien und wir waren dort evangelisieren und an einem Abend habe ich gepredigt. Und in dieser Predigt habe ich gegen Ende gespürt, dass ich einen Aufruf machen soll und einige Namen sagen soll. Einige Namen habe ich gesagt, weil ich habe sie gekannt, aber auf einmal ist mir so ein Name in den Kopf gekommen, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, kein Mensch heißt hier so in der Gegend. Aber ich habe so gespürt, dass ich sagen soll. Und sagt, und du, die du Susanna heißt und seit langer Zeit die Wahrheit suchst, sie nicht gefunden hast, heute Abend bist du hier und Gott will sie dir zeigen und will dich zu einem Kind Gottes machen. Wir haben dann gebetet. Es haben sich Menschen zum Herrn bekehrt, ihn angenommen und eines der Mädchen aus unserer Gruppe kommt zu mir und sagte zum Schluss, Ruben, weißt du was? Auf der Straße, als wir evangelisiert haben, wir waren in kleinen Gruppen unterwegs, habe ich eine Frau getroffen. Diese Frau hat schon seit vielen Jahren die Wahrheit gesucht bei den Zeugen Jehovas in der orthodoxen Kirche und sie hat sie nicht gefunden. Aber ich habe sie eingeladen, hier zu sein. Und heute Abend, auf einmal habe ich gehört, dass du ihren Namen rufst, Susanna. Kein Mensch heißt in der Gegend so. Aber Gott hat es so geleitet und der Heilige Geist hat sie persönlich am Namen angesprochen. Und ich sagte, keine Theologie lehrt dich sowas. Das kann nur der Heilige Geist machen. Menschen genau im Reden leiten und sie begleiten, dass sie Menschen ansprechen zum richtigen Zeitpunkt. Das macht nur Gottes Heiliger Geist. Ich war mal, das war frisch in meinem Glaubensleben und ich wollte an dem Tag evangelisieren gehen. Ich habe gedacht, hey, auf der Donauinsel sind sehr viele Leute. Ich gehe auf die Donauinsel evangelisieren. Ich habe gebetet, Herr, leite mich, hilf mir, dass ich dorthin gehe und evangelisiere. Und ich laufe und auf einmal kommt die U6. Ich habe bei der Erlachstraße gelebt. Die Leute vom Schöpfwerk wissen, wo das war. Stimmt's? Genau, ja. Und auf einmal kommt die U6 und das ist so schön. Es hat mich jahrelang gequält, die U6 auf den Schienen und der Weg daneben. Und jeden Morgen, als ich in die Schule ging oder wo einmal, gehe ich den Weg entlang und höre, dass die U6 kommt. Sagt, oh meine Güte, wenn ich die verpasse, sieben Minuten, ich muss laufen. Und da habe ich die U6 neben mir und dich hier auf dem Gehsteig, vielleicht schaffe ich es noch. Und es war so eine Situation wieder, ich war auf dem Weg, bei der Ampel höre ich, dass die U6 kommt. Und der Gerd kennt es sehr gut, weil er hat dort bei hier gearbeitet, verantwortlich für die Linie U6, für die Oberleitung. Der segne euch. Die Zeiten sind kürzer geworden, aber ich wohne nicht mehr dort. Ich habe nichts mehr davon. Und ich laufe hin und auf einmal will ich die Stiegen rauflaufen. Ah, die U6, da muss ich zur Donauinsel. Und auf einmal laufe ich die Stiegen rauf und der Geist Gottes sagt mir, stopp, du gehst runter und dort auf der Bank, wo der Junge ist, dem will ich, dass du Zeugnis abgesagt. Herr, ich habe mir gedacht, dass ich auf die Donauinsel gehe und ich habe Pläne und ich weiß, wo Leute sind. Sagt, nein, ich werde nicht mit dir dort sein. Du musst dort runtergehen. Aber Herr, und sage ich also, okay, ich gehe, weil ich weiß, wenn ich gehe, dann werde ich eine schlaflose Nacht haben. Ich gehe runter, setze mich zu ihm. Schöner Tag, oder?
Ja.
Und ich stehe dort und er sagt, was machst du? Ich warte auf einen Freund, der hat gesagt, der holt mich ab. Und wir sind ins Gespräch gekommen, es war kurz vor Ostern. Und der Freund ist nicht gekommen, eine Stunde lang. Und ich konnte ihm das Evangelium verkündigen. Er hat sein Herz aufgetan, er war offen. Und ich habe dann auch mit ihm noch das Gebet sprechen wollen. Und er wollte mitbeten. Und er hat sein Leben dem Herrn gegeben. Ich habe einen Plan gehabt. Aber Gottes Geist hat es anders gewusst. Und er leitet uns im Zeugnis geben. Und er will uns hier begleiten. Ich hätte noch viele andere Geschichten, aber die Zeit vergeht. Und meine Güte, schon wieder so spät. Wozu ist der Heilige Geist noch? Wozu brauchen wir noch die Zurüstung? Der Heilige Geist überzeugt und überführt. Egal wie gut du es drauf hast, wie viele Bibelverse du hast, wie gut du reden kannst, wie viel Apologetik du kannst, hast, in den geistlichen Dingen überzeugt nur der Heilige Geist die Menschen, dass sie Jesus brauchen. Wir verkündigen das Wort, aber der Geist aktiviert dieses Wort im Herzen der Menschen. Es ist der Heilige Geist, der das machen kann. Und hier ebenfalls in Johannes Kapitel 16 mit Vers 8 sagt Jesus, und wenn jener kommen wird, wird er die Welt überführen, er spricht vom Heiligen Geist, er wird die Welt überführen von der Sünde und von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und er sagt vorher in Vers 7, dass ich euch einen Beistand geben werde. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn euch senden. Es ist der Heilige Geist nicht irgendwo, der anfängt, irgendwie Menschen zu bedienen. Er macht das auch. Dass einfach Moslems einen Traum schenkt oder dass einfach Menschen eine Bibel hingibt, aber Gottes Geist möchte durch uns wirken. Und wenn der Heilige Geist in uns wohnt und wir gefüllt sind vom Heiligen Geist und wir den Menschen das Wort bezeugen, dann nimmt er dieses Wort und überführt die Menschen. Das heißt, er spricht in ihnen und sagt ihnen, ja, ich bin sündig, ja, ich brauche Jesus, ja, ich komme zu Jesus. Das kannst du nie erlangen aus eigener Kraft. Und ein Beweis ist genau das, was zu Pfingsten passiert ist. Petrus, der einstige mit dem großen Maul von Gott gedemütigt, mit einem bußfertigen Herzen hingegeben, im Heiligen Geist getauft, predigt. Und als Effekt der Predigt, Kapitel 2, mit Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den übrigen Aposteln, was sollen wir tun? Es drang ihnen durchs Herz. Du kannst bestenfalls deine Worte ans Herz und zum Herz bringen. Aber durchs Herz bringt es nur der Heilige Geist. Du kannst den Menschen am Herzen streicheln, schöne Worte, aber das Herz durchbohren und erschüttern und verändern, das kann nur der Heilige Geist. Darum brauchen wir ihn. Darum brauchen wir ihn. Und der Heilige Geist ist derjenige, der die Verkündigung durch Wunder und Zeichen bekräftigt. Ich möchte hier sagen, dass nicht jedes Mal in der Evangelisation, wenn du predigst, wenn du verkündigst, wenn du Zeugnis gibst, Gott automatisch heilt, automatisch Wunder und Zeichen macht. Aber er tut es. Und in vielen Fällen ist es notwendig. Und in vielen Gegenden, wo die Menschen so okkult sind und einer so verstrickten Macht des Bösen sind und an Wunder und Zeichen des Teufels glauben, muss das Evangelium mit Wunder und Zeichen bekräftigt werden, die beweisen, dass Jesus Christus größer als alle Götzen, als alle Dämonen, als alle Götter ist. Und er tut das auch heute noch. Wir müssen das glauben und wir müssen auch darum bitten. Ja? Aber Zeichen und Wunder sind niemals da, um Leute zu beeindrucken. Ja? Apostelgeschichte 14 mit 3 sagt uns Folgendes. Doch blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Die Wunder und Zeichen dienen als Zeugnis, als Bekräftigung des Wortes Gottes, niemals als Entertainment oder den Verkünder hervorzuheben, wie stark, wie begabt er ist. Der Heilige Geist bekräftigt die Verkündung durch Wunder und Zeichen. Wir müssen, glaube ich, mehr darum beten, stimmt's? Wir müssen mehr darauf vertrauen. Es muss nicht sein, dass Gott durch dich heilt, weil du die Hände auflegst, aber Gott kann es tun. Gott kann wirken. Ich war in meinem FH-Studium und ich hatte einen Kollegen, der war im zweiten Studium. Er hat jetzt Wirtschaft mit mir studiert, also Management, aber er war schon Biochemiker. Der war einer dieser Typen, wo du wirklich glaubst, du kannst ihm jede Frage stellen, in jeder Sprache, und er hat die Antwort. Er war wirklich sowas, was ich eine Laborratte nennen würde. Der, glaube ich, sämtliche chemischen Formeln auswendig kannte, der alles einmal hört und es dir doppelt so gut erklärt danach. Ich hatte ein bisschen Ehrfurcht vor ihm, weil ich war in vielen Fällen das Gegenteil. Und ich habe gesagt, dass ich an Jesus glaube, in die Gemeinde gehe, und habe ich die ganze Zeit verspottet. Ich habe gesagt über Jesus Christus, dass ich ihm diene, dass ich, er hat mich verspottet, er war überzeugter Atheist, überzeugter Atheist. Eines Abends, weil ich war da im ersten Semester, sind wir auf die Terrasse gegangen in der Pause, weil ich war in der Abendschule, und ich war auf der Terrasse und er hat mir vorher gesagt, hey Ruben, ich will kurz mit dir reden, willst du kurz kommen? Okay, wir sind draufgegangen und sagt mir, ganz nervös, wie er war so ein Typ, man hat ihm immer alles anziehen können, ob er nervös war oder nicht. Dann hat man gesagt, Ruben, meine Mutter hat einen Schlaganfall gehabt. Ganz überraschend, und sie ist so fertig, die Ärzte geben keine Chance, sie kann sich nicht rühren, es gibt keine Chance mehr. Willst du für sie beten? Ich habe gesagt, ja, Andreas, ich bete. Und ich werde auch der Gemeinde sagen, dass wir beten sollen. Für die nächsten paar Wochen haben wir in der Gemeinde intensiv gebetet und ich habe es ihm gesagt. Er ist zu mir gekommen und nach 3 Wochen kommt er zu mir und sagt, Herr Ruben, ich kann es nicht glauben. Es ist 3 Wochen her und meine Mutter, nachdem sie dann noch kurz auf der Reha war, ist genauso gesund wie vorher. In ihrem Alter ist es unmöglich gewesen. Aber sie hat sich so schnell erholt, die Ärzte können das nicht verstehen, sie können es nicht glauben, aber sie ist wieder auf den Beinen, es gibt fast keine Spur mehr, dass sie einen Schlaganfall gehabt hat. Und weißt du, was der Ruben hat mir gesagt? Ich glaube, dass dein Gott existiert. Und ich möchte mit in die Gemeinde kommen. Und an einem Abend war er und seine Freundin mit in der Gemeinde. Sie haben das Evangelium gehört. Seht ihr, Gott verwendet für manche Leute oft Wunder und Zeichen. Und er will es tun und kann es tun. Sie können jetzt philosophieren, ja, die Chancen, sich zu erholen, sind 80 zu 20 und philosophieren. Ist egal, was Leute glauben. Für ihn war das ein Zeichen, ein Wunder von Gott. Und er, ein Atheist, der Wissenschaftler war, ist zum Glauben an Gott gekommen. Gott begleitet das Evangelium durch Wunder und Zeichen. Wir müssen es glauben, wir müssen es annehmen. Jetzt kommt es in die Verlängerung ein bisschen. Ich habe mir viel vorgenommen. Aber wie bekommen wir die Zurüstung? Wisst ihr, wir sind jetzt kurz vor der Zeit des Gebetes, nach dem Tracht, nach dem Heiligen Geist, und vielleicht hast du noch nicht die Geistestaufe erlebt. Oder vielleicht hast du sie erlebt, aber es hat sich nichts in deinem Leben verändert und du musst heute Abend verstehen, um was es geht und wie du es tun sollst. Nun, ich möchte kurz ein paar Gedanken geben, dann möchten wir beten. Für die Gruppenarbeit geht es sich heute leider nicht mehr aus. Nehmt aber bitte die Fragen mit. Lest sie durch, betet darüber. Wir wollen zum Schluss noch ein Gebet sprechen, wo wir den Herrn bitten, dass er den Heiligen Geist über uns ausgießt. Amen. Nur kurz als kleine Werbeeinschaltung. Wisst ihr, man kann ja nicht so lange reden, ohne eine Werbepause zu haben. Am Montag, die letzten Montage, sind wunderbare Gebetsabende. Wir haben Gebetsabende, und der ist nicht unser Verdienst, wo wir 2, maximal 3 Gebete haben. Ein Gebet dauert oft 1 Stunde. Wir kommen, wir reden nicht viel, aber wir gehen und rufen zu Gott, dass er uns erweckt, dass er den Heiligen Geist sendet. Ich lade euch ein. Gott kann auch am Montag im Heiligen Geist taufen. Gott kann auch am Donnerstag im Heiligen Geist taufen. Gott kann uns füllen und uns zu Zeugen machen. Mach dir Zeit dafür und sei dabei. Okay, zurück zu unserer Hauptsendung. Wie bekommen wir die Zurüstung nun? Aus der Apostelgeschichte 1 und 2 ein paar ganz kurze und schnelle Ratschläge. Die Basis für eine Geistestaufe ist eine vitale Beziehung zu Jesus Christus. Ihr seht im ersten Kapitel, dass Jesus Christus seine Jünger ruft. Dass Jesus Christus seinen Jüngern den Befehl gibt, dass sie auf die Verheißung des Vaters warten sollen. dass Jesus Christus seinen Jüngern sagt und sie gemeinsam mit den Frauen, mit all diesen 120 Leuten, die ihm treu waren, dort stehen und auf die Taufe des Heiligen Geistes warten. Du kannst nicht im Heiligen Geist getauft werden, wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, die vital ist. Wenn du Sünden am Laufen in deinem Leben hast. Wenn du nicht geklärt hast, deine Beziehung zu Gott. Wenn du nicht wiedergeboren bist. Du musst eine vitale Beziehung zu Jesus Christus haben. Dann ist es sehr, sehr wichtig, dass du eine richtige Perspektive hast. Und wenn der Heilige Geist über euch kommt, werdet ihr meine Zeugen sein. Ihr werdet eine Kraft bekommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Du musst die richtige Perspektive haben. Die Taufe im Heiligen Geist dient nicht dazu, dass wir in der Kirche uns gegenseitig belustigen und das Leben schöner machen und uns gegenseitig prophezeien und happy sind, dass wir noch eine Erfahrung haben, die übernatürlich ist. Nein, in erster Linie wurde sie gegeben, damit wir Zeugen Jesu Christi sind. Wir wollen die Geistestaufe erfahren, um effiziente Zeugen Jesu Christi sein zu können. Und wenn du mit diesem Mindset ins Gebet gehst, mit diesem Wunsch, dann kann es nicht sein, dass Gott dich nicht im Heiligen Geist tauft. Und ich habe diese Tage nachgedacht über meine Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Meine Erfahrung mit Gottes Führung. Und wisst ihr, zu welchen Konklusion ich gekommen bin? Ich bin zum Konklusion gekommen, dass meine Erfahrung mit den Geistesgaben immer dann sich manifestiert haben in meinem Leben, als sie in Kombination standen mit dem Zweck der Bezeugung des Evangeliums. Am klarsten habe ich Gottes Stimme und Führung gespürt. Am klarsten habe ich seine Kraft gespürt. Am wunderbarsten habe ich seine übernatürliche Heilung und Eingriff gespürt, dann, wenn es darum ging, anderen Menschen das Evangelium weiterzubringen. Und es hat Klick gemacht in meinem Kopf. Aha, das heißt, dass das Gott will. Das heißt, wenn Gott hier am effektivsten und am schnellsten und am größartigsten wirkt, dann heißt das, dass ich es im richtigen Zweck anwende. Heißt das, dass Gott dich nicht trösten möchte? Oh ja. Heißt das, dass Gott dich persönlich nicht leiten möchte in einigen Dingen? Oh ja. Heißt das, dass Gott dich auch in der Gemeinde Prophezeiungen gibt, um die Gemeinde zu erbauen? Oh ja. Aber sein Hauptzweck ist, dass die Menschen errettet werden. Dass wir effiziente Zeugen Jesu Christi sind. Und wenn du mit diesem Mindset um den Heiligen Geist bittest, oh, dann möchte ich dir sagen, du wirst nicht im Tagebuch nachkommen mit dem Schreiben der Erfahrungen mit Gott, der Leitung Gottes, der Kraft Gottes. Wenn du einfach so darauf hinstrebst, ohne ein Ziel zu haben, wirst du viele leere Zeiten haben. Weil Gott lässt sich nicht, Gottes Mittel lassen sich nicht für unsere Zwecke missbrauchen. Gottes Zwecke, Gottes Mittel funktionieren immer dann, wenn wir Gottes Zweck damit bewirken wollen. Gott gibt nicht den Heiligen Geist, seinen Heiligen Geist für unsere persönlichen Zwecke. Darum suche seine Zwecke, um seine Mittel zu bekommen. Nun, wir müssen auch glauben und vertrauen, dass er es möchte. Die Jünger, nachdem sie in den Himmel schauten und die zwei Männer kommen und sagen, hey Leute, hey, wisst ihr was, er kommt wieder, so wie er gegangen ist, aber geht und macht euren Teil. Nachdem gingen sie und sie blieben in Jerusalem. Sie waren dort und sie warteten. Warum? Weil sie glaubten und sie vertrauten, dass diese Gabe auch für sie ist. Und Petrus predigt in Kapitel 2 und sagt, denn diese Gabe ist für euch und für eure Kindeskinder und für all jene, die Gott eines Tages rufen wird. Die Buße, die Errettung der Sünden durch Jesus Christus, die Taufe im Heiligen Geist ist für alle, ist auch für dich, ist auch für mich. Wir müssen es glauben und wir müssen auch Gott dahin vertrauen. Es muss in Einheit und Gemeinschaft geschehen. Sie waren alle einmütig, sagt das Kapitel 2. Sie waren alle einmütig beisammen. Es gibt eine Präsenz Jesu Christi, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. Es gibt eine Autorität, die Gott über die Gemeinschaft lässt, wenn wir uns vereinen, wenn wir zusammen sind. Und das ist oft der Punkt, wo Gott wirkt. Gibt es Ausnahmen? Ja. Ich habe Zeugnisse gehört über eine Schwester, die wurde zu Hause beim Kuhmelken im Heiligen Geist getauft. Ja, Gott kann auch jemanden im Heiligen Geist taufen, wenn sie zu Hause die Kuh melkt. Aber das ist eine Ausnahme, Leute. Ich empfehle euch nicht, noch eine Kuh zu kaufen und jeden Tag zu melken mit dem Vertrauen, dass Gott euch im Heiligen Geist taufen wird, weil er die Kuh melkt. Das ist eine Ausnahme. Das Grundprinzip ist, dass wenn wir uns vereinen, im Namen Jesu versammeln und bitten, er gegenwärtig ist und auch im Heiligen Geist tauft. Deswegen sucht auch das. Nun, wir bekommen die Zurüstung in einer Atmosphäre der Anbetung. Sie waren alle zusammen und sie waren im Gebet und im Flehen zusammen, sagt der Vers 14. Das zentrale Umfeld der Geistestaufe ist nicht die Konzentration auf das Erbitten einer Gabe oder einer Erfahrung. Bei uns ist oft die Geistestaufe so schwierig, weil wir konzentrieren uns auf eine Erfahrung oder auf eine Gabe. Bitte, 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 bitte. Gib, 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 gib. Das ist nicht die Atmosphäre, wo Gott im Heiligen Geist uns taufen möchte. Ich will euch ehrlich sagen, diese Apostel haben keine Ahnung gehabt, was auf sie zukommt. Sie haben keine Ahnung gehabt, wie es geschieht. Es kamen keine Propheten aus Rumänien, die ihnen sagten, so wird es kommen, so müsst ihr reden. Das gab es nicht. Sie waren die Ersten. Sie waren erste Produktionslinie. Sie waren die Ersten. Aber sie waren dort in der Anbetung vor Gott, Gott zu preisen, Gott zu loben. Jesus Christus ist auferstanden. Und was er verheißen hat, wird er uns geben. Und im Gebet dort, anders als bei der Predigt, an anderen Malen, wo die Apostel die Hand aufgelegt haben, kam der Heilige Geist über sie und sie wurden getauft. Aber sie warteten nicht auf ein Zungenreden. Sie warteten nicht auf eine Gabe. Sie waren in einer Atmosphäre der Anbetung, Gott voll hingegeben. Und sie preisten ihn und sie lobten ihn. Das ist die Umgebung, wo ich im Heiligen Geist getauft wurde. Bei mir war es so, ich war so verkrampft zu bekommen und zu denken, wie soll ich beten, was soll ich machen, was soll ich machen, wenn er kommt und was soll ich sagen. Es ist nichts geschehen. Aber als ich mich beruhigt habe und mal gechillt habe, wie man sagt, weißt du was, ich lobe Gott, dass ich sein Kind bin. Ich preise ihn, dass er mich errettet hat. Die können schreien und schwitzen, ich schaue auf den Herrn und ich lobe und preise ihn dafür, dass er so wunderbare Dinge für mich macht und ich gebe mich ihm total hin und sage, Herr, ich möchte dein Zeuge sein, mach mit dir, was du willst und tröste mich zu. Und dann ohne viele Explosionen und Bumm und Krach wurde ich im Heiligen Geist getauft und sagt, wow, Mensch, hätte ich das 2 Wochen früher gewusst, hätte ich nicht so viele Hemden verschwitzt. Weil ich einfach nur Gott preisen muss, mich ihm hingeben muss und er mich liebt und es kaum erwarten kann, mich zu taufen und zu füllen. Ich muss da nicht verkrampft, keine Ahnung, mich da durchkämpfen zu Gott. Er ist da und er ist bereit. Er will die Gemeinschaft mit mir haben. Und dieser Gemeinschaft will er mich füllen. Und in Vers 14, das Wort hierfür, sie blieben beständig, ist das Wort, das wir für Steroinzer verwenden. Streben nach dem Heiligen Geist. Sie blieben beständig oder sie blieben dran. Sie wurden nicht müde. Es reicht nicht einmal zu bitten, zu sagen, okay, ist nichts geworden. Ich gehe einfach. Sie blieben beständig. Ich weiß nicht, wie viele Tage, wie viele Wochen, aber sie blieben beständig. Du musst dranbleiben, Mensch. Wenn du wirklich ein Zeuge Jesu Christi sein willst, dann musst du dranbleiben. Du machst auch nicht einen Kurs oder eine Ausbildung, bis du sagst, ich habe keine Lust mehr. Du hast ein Ziel, du willst einen Beruf erlernen, du willst einen Abschluss haben. Du bleibst dran. Nächte, wo du durchlernst, Bücher, die du durchstudierst, Sachen, die du schreibst, du bleibst dran, bis du beim Ziel bist. Und genau das erwartet Gott von uns. Und er sagt, wenn ihr die böse Zeit euren Kindern Gaben gebt, glaubt ihr, dass Gott, der Gute, nicht denjenigen den Geist Gottes, den Heiligen Geist geben wird, die ihn darum bitten? Sehr wohl. Aber er will wissen, dass wir dranbleiben, dass wir nicht aufgeben, dass wir uns von ihm führen lassen, dass wir wirklich es ernst meinen. Und mehr musst du selber erfahren. Mehr musst du selber erleben. Ob du getauft bist oder nicht, ich lade dich ein, aufzustehen. Und wir möchten ins Gebet gehen und den Herrn bitten, Herr, rüste uns zu. Amen. Nächste Woche haben wir 10 Jahre seit dem Bestehen des deutschsprachigen Werkes und ich sage euch, es können noch 20 vergehen und wir werden nicht zugerüstet sein, weil wir Erfahrung haben oder mehr geworden sind. Nur der Heilige Geist kann uns zurüsten. Wir werden später erfahren, dass es ganz präzise in der Apostelgeschichte steht, dass die Gemeinde sich vermehrte durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich spüre in meinem Leben, ich muss mehr zugerüstet werden. Studium hin, Studium her. Jahre der Bekehrung hin, her. Gemeindebesuche hin, her. Ich brauche die Zurüstung des Heiligen Geistes und ich glaube, du auch. In dieser Zeit, wo wir uns langsam auch auf die Wochen des Gebetes für die Geistestaufe hinbewegen, lass dich nicht einfach überraschen. Bereite dich vor. Suche den Herrn, suche, dass er dich zurüstet, vorbereitet. Frage dich, wie effizient du bist, seitdem du im Heiligen Geist getauft wurdest. Was für ein Zeuge bist du? Wie viel brennst du für die verlorenen Menschen? Wie viel Kraft hast du in der Verkündigung? Wie geleitet bist du vom Heiligen Geist? Welche Manifestation hast du erlebt des Heiligen Geistes durch dein Leben? Oder vielleicht hast du heute Abend einfach Klick gemacht, zu verstehen, warum wir überhaupt die Geistestaufe empfangen im Gebet, warum wir danach streben. Nun, das war eine kleine Antwort dafür, damit wir Zeugen Jesu Christi werden. Lasst uns ins Gebet gehen, den Namen des Herrn anrufen, ihn bitten, dass er uns im Heiligen Geist füllt, ermächtigt, seine Zeugen zu sein, und preisen wir ihn dafür. Amen.